kommt dafür. Also auf jeden Fall eine gute Wahl, ja, vor allem jetzt zu kommen. In den letzten Tagen der Vorlesung, im Großen und Ganzen ist der Stoff erledigt. Ich mache nur mal ein kleines Kapitel über Synchronisation. Um den Stoff abzurunden, im Wesentlichen geht es jetzt Wiederholung, Vorbereitung auf die Prüfung. Ja, ich werde dann angekündigt am Beginn der Vorlesung. Ich habe etwas Zeit gespart. Manchen ist es sogar aufgefallen, dass ich pro Woche fast pro Vorlesung 20 Minuten in etwa mehr gemacht habe. Und daher habe ich jetzt Zeit und auch dann die Übung Zeit gehabt, hier spannende Dinge zu machen. Ja, es kommen auch noch ein paar Simulationen, das heißt Visualisierungen. Ja, ich möchte heute einmal eine Wiederholung machen des gesamten Stoffes. So Verbindungen, einzelnen Kapitel, was passiert in den einzelnen Dingen. Morgen dann die Simulationen und wenn man fertig wird, vielleicht übermorgen auch Simulationen. Am Mittwoch kommen meine Kollegen, Herr Körner und Co. und bringt Ihnen dann, weil ich informiert bin, die Beispiele. Ja, die Sie abgegeben haben, kriegen Sie am Mittwoch dann in der Vorlesung zurück. Nächste Woche werde ich dann Beispiele rechnen, einen mir erscheinenden guten Auszug und auch die Beispiele, die nicht in allen Gruppen vollständig durchgerechnet werden, da muss ich noch die Kollegen ein bisschen befragen, werde ich die Beispiele auch nachholen. Und, unter Anführungszeichen, prüfungsrelevante Beispiele. Ja? Sind ja alle schon erfahren genug, um Hinweise zu interpretieren. Und vielleicht bringt es wirklich die letzte Vorlesungsstunde. Ja? Das weiß man. Ja? Die Prüfung noch nicht zusammengestellt, aber ich werde sie diese Woche noch zusammenstellen und werden nächste Woche dann vorwiegend halt Beispiele rechnen. Wir haben einen Teil vorrechnen, von dem ich glaube, dass sie wichtig sind. Ich habe schon einen Wunschzettel bekommen von einem Kollegen, der sich gewünscht hat, ein bisschen noch einmal zu wiederholen, Prädiskutierung. Ja, Prädiskutierung war offensichtlich irgendwo in einer Übung ein Diskussionsthema. Ich werde auf Trellis auf jeden Fall dann noch Rücksicht nehmen. Ja, Trelliskodierung, Dekodierung. Ja. Trelliskodierung, Dekodierung ist so am Ende des Kapitels der Kanalkodierung. Alles, was am Ende ist, ist immer dann das Speziellste. Das heißt, was am Anfang ist, ist so irgendwie das Grundlegende. Ja. Ich möchte nur vorher noch ein paar grundlegende Dinge zur Prüfungsvorbereitung vielleicht Hinweise geben. Ja. Sie wissen, ich verwende das als Vorlesungsunterlage der Global Grant, das Buch Digital Communication. Ich habe daraus nahezu zu 100% der sämtlichen Kapiteln die Folien erstellt. Es ist kaum etwas auf den Folien, was nicht in dem Buch vorhanden ist. Die größte Abweichung wird morgen stattfinden über die Synchronisation. Ja? Das werden sein 20 Folien in etwa. Ja? Vielleicht etwas, was Sie schon öfters gefragt haben, naja, so bei diesen Blockschaltbildchen steht immer Synchronisation, Carrier Recovery, Taktrückgewinnung und so, das sind ein paar Pfeilchen zu irgendwelchen Blocken, alles ist in Ordnung. Ja? Ich werde Ihnen dann zeigen, dass das auch erst in Ordnung kommen muss. Ja? Wird morgen stattfinden und dann übermorgen zeige ich Ihnen das dann auch anhand von Simulationen. Ich muss ein bisschen das alles noch einmal wiederholen, bevor ich die Simulationen mache, weil praktisch in den Simulationen das vollkommene Stoffgebiet abgedeckt ist und dann auf einmal sozusagen, naja, sind schöne Bildchen, aber irgendwann steigt man dann einmal aus und sagt, naja, sind nur mehr Punkte und Linie. Ja? Um dem ein bisschen vorzubeugen, werde ich heute die Vorlesung benutzen, um einmal eine Wiederholung zu starten. Ich möchte die auch natürlich ein bisschen in Interaktion mit Ihnen machen. Ja. Ich kann mich da herstellen, kann das runterbeten. Also ich habe das schon öfters auch gemacht, zum Beispiel nach Ostern. Und da waren irgendwie so größere Zeitabschnitte dazwischen waren, um zusammenzufassen, was wir gemacht haben und was in den einzelnen Blöcken passiert ist, worauf es ankommt. Ja. Lesen Sie sich die Kapitel vom Global Grant durch, speziell immer zu Beginn dieser Kapitel. Da steht immer sehr prägnant drinnen, worum geht es, und es sind relativ bald immer Beispiele, ja, die zeigen, wie man mit den Zahlenwerten umgeht, welche Größenordnungen hier herauskommen können. Ja. Sie haben im Buch drinnen, abgesehen von den Übungsbeispielen, die Sie alle gerechnet haben, ja, alle Beispiele, ja, so in etwa, zumindest sind alle verfügbar, ja, abgesehen von diesen Beispielen, wenn Sie die alle weglassen, wenn Sie nur die Beispiele aus dem Globerkran rechnen, Sie nehmen wir an, vielleicht nicht die letzten Beispiele eines jeden Kapitels, aber so bis zur Hälfte vielleicht, ja, also die ersten 4, 5 Beispiele in jedem Kapitel, gibt in manchen Kapiteln ja mehr, manchen weniger, ja, dann haben Sie immer die Idee dieses Kapitels erfasst. Das sind relativ einfache Beispiele, wo wirklich nur darauf Augenmerk gelegt wurde, was in diesem Kapitel relevant ist. Wir werden jetzt ein bisschen versuchen, dann alle diese Kapitel und Ergebnisse und Beispiele zusammenzubauen zu einem Gesamtsystem. Ja? Das kann man leider immer erst am Ende der Vorlesung machen. Ja? Die Kollegen haben ja jetzt mit Ihnen 1,5 Stunden diskutiert, auch früher schon, bei allen Übungen eigentlich großes Lob ausgesprochen. Ja, es hat eigentlich nirgendwo Probleme gegeben, zumindest nach Ansicht meiner Assistenten oder meiner Kollegen halt. Ja? Ich habe heute eine, sagen wir mal, kritische E-Mail bekommen. Ja? Eine einzige. Ja? Da ist im Wesentlichen darum gegangen, eben die alten Problempunkte, zu viel Stoff, zu viele Gleichungen. Ich muss alles können bei der Übung und muss dann noch einmal einen Übungstest machen. Ja? Und ich werde nie Telekom-Zweig studieren. Ja? Die ersten Punkte sind okay, der letzte hat mich ein bisschen gestört, aber gut. Ja. Es ist wenig Telekom-Student. Ja? Es ist kein Geheimnis, es werden in etwa 15 sein, so im Schnittthema. Ja? Das ist von Ihnen allen, der ungefähr 150 normalerweise sind in dem Semester, aber sind es ein bisschen mehr, da ich unter Anführungszeichen, ich versuche das jetzt nicht negativ zu verstehen, Altlasten aufgearbeitet habe. Ja? Früher war der Modus anders, das ist auch immer so ein Kritikpunkt gewesen, ja? So ein Sprung plötzlich da drinnen. Ja? Es stimmt schon, dass es vielleicht ein bisschen ein Sprung ist, nur die Belastung teilt sich auch ein bisschen besser auf. Ja? Und ich musste sozusagen diesen Modus umstellen. Ich habe immer zu viele Studenten übrig gelassen. Ja, das heißt, die nie angetreten sind zu einer Prüfung, nicht einmal ein einziges Mal. Ja. Ja, das waren immer die, so wie soll man sagen, die flott studieren, sagen wir mal so, die halt sich vornehmen, zum Beispiel Telekom, die Prüfung mache ich, die Vorlesung besuche ich, die Prüfung mache ich, die haben es auch am Ende des Semesters gemacht. Ja. Man verliert manchmal die guten Vorsätze im Laufe der Zeit, aber die haben das immer gemacht. Ja, das waren in etwa so 15, vielleicht maximal 20% oder so. Um die mache ich mir auch keine Sorgen. Ja. Es haben sich aber dann so 60% im Laufe des Semesters, dann Wintersemester noch etwa die Prüfung gemacht und so. Das heißt, in etwa habe ich immer 60% verloren, über ein Jahr gerechnet, also bis zum nächsten Sommersemester wieder, die nie angetreten sind. Und der Nachteil einer 5-stündigen Vorlesung ist, es ist halt einmal mehr Stoff und je länger die Zeitspanne ist, umso schwieriger wird, sich zu überwinden, diese Prüfung zu machen. Das heißt, ich habe ein bisschen Druck auch ausüben müssen, um die anderen zu bewegen, diese Prüfung zu machen. Ja, damit das nicht die letzte Prüfung in ihrem Studium wird. Ja. Das war der Grund und ich glaube, dieses Ziel kann ich durchaus jetzt sagen schon, ohne dass ich jetzt dieses Semester weiß, wie das ausgehen wird. Auf jeden Fall bin ich mir ganz sicher besser als wie in den Semestern vorher. Und letztes Semester hat sich das auch schon herauskristallisiert, dass mehr Leute die Prüfung machen. Und nicht nur machen, sondern auch bestehen. Ja? Das ist das Entscheidende. Ja? Nicht nur für Sie, auch für mich ist es günstig, wenn ein Student XY oder Studentin Z. irgendwas abhaken kann. Und abhaken kann ist nur, wenn es positiv ist. Ja? Daher möchte ich Sie motivieren, nicht überreden, aber motivieren, machen Sie den Übungstest, bereiten Sie einigermaßen vor, wenn Sie diese Woche, nächste Woche kommen und ein bisschen etwas tun, dann sollte es nicht schwierig sein, hier die Prüfung beim ersten Mal zu schaffen. Ja? Voriges Jahr war ein kleiner Wermutstropfen dabei, das heißt, beim ersten Mal ist es nicht besonders gut ausgegangen. Dafür aber dann im Herbst, ja, im Herbst sind und 80 oder 90% von denen, die angetreten sind, gekommen. Es gibt ja die Möglichkeit, das jetzt zu machen oder im Herbst. Ja. Ich ersuche Sie, die Möglichkeit jetzt wahrzunehmen. Ja. Die guten Vorsätze über 3 Monate zu halten, ist meistens sehr, sehr schwierig. Ja. Dann nimmt man sie vor, ich weiß das aus meiner eigenen Studienzeit, und dann irgendwann im Herbst ist wieder irgendwas anderes wichtiger oder so. Ja, also schauen Sie, dass Sie es jetzt machen. Sie sind jetzt in Übungen gewesen. Jetzt ist es noch halbwegs frisch, das Ganze aufgearbeitete. Und es war Ziel dieser Übungen, sie ein bisschen, sage ich jetzt mal provokant, zu fordern. Ja? Nicht zu segieren, aber zu fordern, sagen, ja, wir müssen ein bisschen was tun. Ja? Ich glaube, der Modus war nicht so unpersönlich. Ja? Das führt mich wieder zu dieser ominösen Formel, wie Note, Punkte und so weiter. Ja? Auch immer etwas, wo wir lange diskutiert haben. Ja. Man kann Übungen auf 2 Arten halten. Ja. Das heißt, beim ersten Modus, den ich hatte, hier habe ich die Beispiele selbst vorgerechnet. Ja. Während der Vorlesung im Wesentlichen, es hat keine Kreuzelliste gegeben und so. Der Effekt war der, dass alle aufgestanden sind und gegangen sind. Ja. Sie haben gesehen, ich rechne die Beispiellesungen vom Buch, die sind da drinnen, der Text ist auch im Buch drinnen, also warum hingehen. Ja. Ja, man kann sich jetzt auf 2 Standpunkte stellen. Einer sagen, die Studenten sind irgendwie so weit und sagen, naja, sie wissen eh, wann sie es können müssen und sollen frei entscheiden, wann sie die Prüfung machen können. Das ist nicht ganz gut gegangen. Ja, und das andere ist, ihnen ein bisschen so, immer in Form der Übungen, ein bisschen zu nötigen, ein bisschen was zu tun. Ja. Natürlich nicht ganz stressfrei. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen im Sport oder so tätig sind oder sportliche Erfahrungen haben, ja, Wettkampfstress ist ja nicht was Schlechtes. Ja. Das mobilisiert viele, viele unserer Sinne, also die Augen zum Beispiel, also was die Sportler ganz gerne haben. Also Nervosität ist nicht was Negatives. Ja. Natürlich darf es nicht so weit ausarten, dass es die Performance killt. Ja. Das ist meistens dann der Fall, wenn das Background-Wissen nicht sehr groß ist, dann hat man berechtigte Ängste. Ja. Normale Prüfungsängste sind durchaus positiv zu sehen. Ja. Gut, ich hoffe, dass dieses Semester, dadurch, dass die Rückmeldungen relativ gut waren, auch die Ergebnisse beim schriftlichen Test gut sind. Ja. Es gibt im Anschluss mündliche Prüfungstermine. Ja, ich habe einmal einen Teil der mündlichen Prüfungstermine ausgeschrieben und um der Frage vorzubeugen, gibt es auch andere Termine, es gibt auch noch andere Termine. Ja? Nur ich schreibe sie momentan noch nicht aus. Ja? Warum? Ich habe mehrere Systeme ausprobiert. Ja? Ich bin voriges Jahr 25-jähriges Dienstjubiläum gehabt, ja? Also ich bin nicht mehr der Jüngste hier in diesem Geschäft. Ich war lange auch Assistent und so und habe auch einiges an Erfahrung. Ich war Gott sei Dank nicht lang Student, ich war im 9. Semester fertig. Das war eine reine wirtschaftliche Angelegenheit, also ich hatte keine Eltern, die viel Geld hatten und so und musste auch nebenbei immer 20 Stunden arbeiten. Nur habe ich die 20 Stunden so gestaltet, dass ich an irgendwelchen Instituten gearbeitet habe und so auch etwas gelernt habe. Ja. Als Zeitungsausträger wäre das mit 20 Stunden wahrscheinlich nicht, bei weitem nicht ausgegangen. Ja. Gut, es war eine getrennte Zeit und die 4,5 Jahre, die waren zum Abhaken, nicht wesentlich. Ja. Und auch ausgesucht, Prüfungstermine in den Ferien und so weiter, also ich habe das gut getimt alles. Ja. Ich hoffe, dass sie es so ähnlich machen, aber hoffentlich nicht unter diesem Druck, weil es war nicht wirklich lustig. Gut. Ja, es ist so. Ne? Gut. Ich wiederhole es noch einmal. Ja. Das heißt, Sie bekommen erst eine Note, wenn Sie den schriftlichen Teil gemacht haben. Ja, das ist auch immer so eine Frage gewesen. Ja. Ich melde mich von den Übungen ab, damit ich kein negatives Zeugnis bekomme. Sie brauchen sich von den Übungen nicht abzumelden, weil Sie waren in dem Sinne für eine Note nicht angemeldet. Ja, Sie besuchen hier sozusagen die Übungen. Wenn Sie nicht zum Übungstest kommen, kriegen Sie auch keine Note. Ja, das heißt, die Übungen waren, man kann wirklich sagen, sonst. Ja. Es haben Ihnen nichts gebracht, hat uns nichts gebracht. Ja. Gut, Sie bekommen natürlich auch erst dann die Note, für diejenigen, die nicht jetzt natürlich im Sommersemester antreten, sondern im Wintersemester, wenn Sie im Wintersemester antreten und dieses sogenannten Nachtest machen. Ja, das heißt, alle, die jetzt nicht antreten, sind nicht automatisch negativ, weil sie ja nichts erbracht haben. Wenn sie aber im Wintersemester antreten und dort negativ sind, dann kriegen sie ein negatives Zeugnis. Ja? Positives ist ja klar. Ja? Also, sie verlieren nichts. Ja? Das heißt, erst wenn sie eine schriftliche Arbeit machen, dann bekommen sie ein Zeugnis. Ja? Ja, ich glaube, das haben wir am Beginn des Semesters einmal kurz durchgeackert und ich wiederhole es jetzt noch einmal. Ja? Also betrachten Sie die Übungen nicht, jetzt sind sie eh schon vorbei, also die meisten haben sie ja überlebt, nehme ich einmal an. Und diese Formel, diese ominöse, dass die so kompliziert geworden ist, hat mehrere Gründe. Der erste Übungsmodus, so wie ich ihn gemacht habe, mit Beispielen vorrechnen, keine Kreuzellisten, war zwecklos. Ja, das heißt, die Leute sind dann zu den Vorlesungsprüfungen gekommen, haben dann bei Beispielen halt gerechnet und unmittelbar nachher die mündliche Prüfung gemacht. Das ist meiner Meinung nach das Ökonomischste, was es überhaupt gibt. Ja. Das ist für mich ökonomisch, das ist für Sie ökonomisch. Ja, Sie lernen einmal, machen schriftlich und nachher mündlich. Schriftlich und mündlich zu trennen ist so und so kurios, weil ich kann keine schriftliche Prüfung positiv bestehen, wenn ich nicht den theoretischen Stoff beherrsche. Wenn ich den theoretischen Stoff beherrsche, kann ich den mündlichen auch gleich machen. Ja, also, hier zu sagen, Aufgaben teilen, weil das ist zu viel Belastung, dem kann ich nicht besonders viel abgewinnen. Ja. Das heißt, entweder kann den Stoff, dann habe ich berechtigt, dann kann ich durchaus antreten und alles schaffen, oder ich kann ihn nicht und dann wird so und so riskant. Ja. Gut. Wichtig ist, dass Sie die Übungsbeispiele nicht nur runterrechnen können, das mag sicherlich auch zum Erfolg führen, ja, bei den einen oder anderen. Wichtig ist, dass ich es verstehe, ja, dass die Bewertung der Beispiele berücksichtigt natürlich nicht nur das Endergebnis. Ja. Also wir haben keine Lochrastermaske oder so irgendwo, so deutsches das Endergebnis ist richtig, ist okay, nicht richtig ist null. Ja. So ist es nicht. Es kommt schon auch ein bisschen auf den Lösungsweg drauf an und natürlich, wo passiert der Fehler? Ja, passiert er eher am Ende? Am Anfang ist es ein Systemfehler, ein Konzeptfehler, habe ich das nicht richtig verstanden und so. Oder ist es einfach nur ein Rechenfehler? Ja, Sie können sich immer gut vorbereiten, viele Beispiele rechnen. Gegen das Verrechnen kann man sich schwer versichern. Ja? Man kann nur üben, ja? Beispiele oder so, ja? Solche Dinge. Ja? Verrechnen kann sich immer, aber dass Sie bei zwei Beispielen, bei jedem Ergebnis verrechnen, ist sehr unwahrscheinlich. Ja? Das heißt, verrechnen ist ein Pech, wenn man sowas hat, aber das ist bei jeder Prüfung so, wo Beispiele sind und wo es auf Zahlenwerte dann im Endeffekt dann auch irgendwann einmal ankommt. Ja? Aber wenn Sie gut vorbereitet sind, das sind, glaube ich, 32 Beispiele in Übungen vorgerechnet worden. Das ist eine beträchtliche Zahl. Ja. Dann haben Sie ja schon einiges an Übung. Ja. Ich werde auch noch ein paar Beispiele vorrechnen, so quer durch den Stoff und auf die auf Fehlerquellen halt hinweisen, die mir bekannt sind, die sehr oft passieren und so. Ja. Das heißt, ich habe doch ein massives Interesse, dass Sie auch die Übungen oder generell die Vorlesung, die ja gekoppelt ist mit den Übungsschriften im Teil, oder positiv absolvieren. Ja, ja. Gibt es von Ihrer Seite einmal Fragen? So. Gut, wir haben noch zwei Wochen Zeit, ja? bis Dienstag. Ja? Mittwoch ist dann umgekehrtes Vorzeichen, ja? Da werde ich nichts mehr sagen, oder fast nichts mehr. Und dann sind Sie dran und dann werden wir es alles verbessern, wir werden schauen, dass wir es bald verbessern. Und die ersten mündlichen Termine sind relativ bald nach der schriftlichen Prüfung für diejenigen, die sehr eilig haben, manchmal Erasmus-Studenten, die mit Ende des Semesters weg müssen oder so. Wir werden die Arbeit natürlich früher ansehen. Ja, und wenn Sie eine Möglichkeit haben oder vorsehen oder schreiben auf Deckblatt drauf, dass Sie in zwei Tagen mündlich antreten, ja, wenn man die Arbeiten früher ansehen. Ja. Gut. So, jetzt werde ich eine Wiederholung machen hier durch das ganze Stoffgebiet und ich möchte nur kurz noch erwähnen, um 13 Uhr kommt Professor Leeb. Professor Leeb ist bei uns auch am Nachrichtentechnikinstitut der Spezialist für optische Systeme. Nur aus dem Grund kommt er nicht, sondern er organisiert eine Konferenz, ich glaube im Herbst oder so, und er sucht noch Mitarbeiter. Ja? Das heißt, er macht einen Jobangebot. Ja? Ich weiß nicht, was das sein wird, das wird ein paar Tage sein oder so. Vielleicht, wenn Sie irgendwie interessiert, ein paar Euros zu verdienen, dann horchen Sie ihm zu. Und es sind sicherlich sehr gute Vorträge offen. Die können wahrscheinlich auch da irgendwie mithören oder so. Ne? Aber es wird Ihnen dann selbst sagen. Ne?
Sie wollten nicht. Ich habe gesagt, bei der Übung gab es 32 Beispiele und beim Test gibt es dann nur 3 Beispiele. Wie wird dann der Stoff mit 2 Beispielen abgedeckt werden?
Ja, es ist immer, wir wissen, eine Prüfung ist ein Abtastprozess. Ja? Und zwar Unterabtastung.
Das heißt, die 2 Beispiele werden nur zu bestimmten Themen gerichtet werden. Also es wird nicht so sein, dass da ein Beispiel kommt, der irgendwie.
Es wird in einer Gruppe sicherlich nicht 2 Beispiele aus demselben Kapitel kommen. Ja? Es werden 2 verschiedene Kapitel sein. Aber es wird was wie 4 Gruppen geben oder so und damit kann man sämtliche Kapitel halt abdecken. Ja? Und der Umfang wird in etwa immer gleich sein. Ja? Es wird sicherlich keine Gruppe geben, die benachteiligt ist. Ja? Aber mit 2 Beispielen oder so kann man natürlich nicht alle 8 oder 9 Kapitel abdecken. Ja? Und es wird eher natürlich im nachrichtentechnischen Sinne sein. Ja? Das heißt, eine Telekom-Vorlesung passiert, was Sie ein Fourier-Beispiel bekommen, ohne irgendeinen nachrichtentechnischen Hintergrund, ist ja unwahrscheinlich. Ja? Also Fourier aufstehen für richtig, wird höchstwahrscheinlich, das ist Mathematik oder so, das würden die Mathematiker machen. Wir werden es nur vielleicht im Kontext mit, wenn das nachher dann über einen Filter geschickt wird oder so, was kommt dann am Ende im Endeffekt hinten raus oder so, in irgendeinem anderen Kontext sein. Ja, aber es wird eher die Kapitel betreffen, die Telekom sind. Ja? Also Signale, Systeme, das ist so unter Anführungszeichen Wiederholung auch aus anderen Vorlesungen. Ja? Vielleicht ein bisschen anders dargestellt und so. Ja? Gut, wir haben, gehen immer vom generischen Modell aus. Ja, das generische Modell ist immer das, was an jedem Kapitel vorangestellt ist, um zu zeigen, wo wir momentan sind, mit einem Block. Block ist immer eine Zusammenfassung einer Funktionalität, und zwar einer sinnvollen Zusammenfassung einer Funktionalität. Das heißt, es gibt immer einen Eingang und einen Ausgang. Es kann mehr Eingänge, mehrere Ausgänge geben, bei uns ist es immer einer. Diese Blöcke sind, das haben wir nicht explizit erwähnt, aber sind rückwirkungsfrei, solange nicht eine Linie irgendwo anders hingeht. Ja? Das heißt, ein Ergebnis, und es ist in der Regel sind da berücksichtigen wir keine Nichtlinearität. Ja, nur in Ausnahmefällen, Störungen oder so, aber üblicherweise sind da das lineare Blöcke da drin. Ja, das heißt, ich kann hier mit der Systemtheorie, Signale und Systeme haben wir gelernt, und dann noch einmal wiederholt, hier kann ich das Eingangs-Ausgangsverhalten beschreiben. Wir haben determinierte Signale und wir haben stochastische Signale. Was ist der Unterschied zwischen determinierten und stochastischen Signalen?
Die Signale,
determinierte Signale sind bekannt in der Vergangenheit und man kann sie auch vorausrechnen. Ein typisches Beispiel wäre eine Sinusfunktion oder sowas. Ja. Ein stochastisches Signal ist etwas, wo ich nur die Vergangenheit kenne, weiß, wo der Jetztzeitpunkt ist und ich kann aus dieser Vergangenheit hier Erwartungen berechnen, wie es vielleicht in Zukunft sein wird. Ja, das heißt, es sind regellose Vorgänge und der Name regelloser Vorgang ist ein sehr guter Ausdruck hier. Es gehorcht nur sogenannten globalen Effekten. Ja, ich kann den exakten Wert, der im nächsten Zeitschritt auftreten wird, nicht vorhersagen. Ich kann aber vorhersagen, was ich erwarten werde und mit welcher Unsicherheit die belegt ist, ja, wenn ich die Historie kenne. Ja. Also ich kann gewisse Dinge, das sind sogenannte reguläre stochastische Prozesse, wenn diese Werte hier existieren. Ja. Wir können unser Bildchen hier herunterbrechen, auch in ein gröberes Bild oder zusammenfassen oder noch in feinere Bilder zerlegen. Ja. Grobe Bilder sind immer, wo wir nicht mit Signalen arbeiten. Ja. Das heißt, wo wir mit Übergängen arbeiten. Ja. Also unser Discrete Memoryless Channel ist ein typisches Beispiel dafür, da wo definitiv keine Signale involviert sind, die Signale nur implizit enthalten sind über Wahrscheinlichkeit. Und zwar die Übergangswahrscheinlichkeit, dass ein Symbol in ein anderes Symbol übergeht. Ja? Dort stecken die ganzen signalverarbeitenden Dinge drinnen. Das heißt, Es gibt immer mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist die informationstheoretische Ebene, die nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Die andere ist eher die ingenieursmäßige Ebene. Ja? Ein Ingenieur, der an einem Messgerät sitzt oder irgendwo an einer Strippe sitzt und sagt, ja, da ist irgendwo ein Signal drauf oder irgendetwas, was ist das? Ja? Dem wird es höchstwahrscheinlich nicht sehr viel helfen, wenn sie mit Übergangswahrscheinlichkeiten kommen. Ja? Sondern der muss Kurvenverläufe darstellen können. Ja? Der muss wissen, was ist ein determiniertes Signal, was ist ein stochastisches Signal. Was wir oft brauchen, sind nicht nur die Amplituden, die hier zu jedem Zeitschritt auftreten, ne? Das heißt kontinuierliche Zeitachse oder diskrete Zeitachse, sondern wir brauchen sehr oft auch die Energie. Ja? Die Energie kann ich natürlich, wenn ich die Amplituden kenne, kann ich die Energie oder die Leistung hier bestimmen. Ja? Das heißt, sehr oft transportieren wir von der unteren Ebene, der ingenieursmäßigen Ebene, zur höheren Ebene nur mit der Energie. Ja? Und machen da und verknüpfen die mit Wahrscheinlichkeitsaussagen, ja? Mit Signalpunkten. Ja? Das sind die beiden Übergänge. Ja? Das heißt, oben ist alles mathematisch, aber unten ist alles irgendwie mit Signalen, mit Messgeräten, mit Sensorik belegt. Ja? Da gibt irgendwo ein Signal am Empfänger und so. Das heißt, ich muss mir in der Regel aus den Signalen die wichtigen Kennwerte erst ausrechnen. Wenn ich hier an Detektion denke, ob das Center Point Detection ist oder ob das mit Filter Detektion ist, ich brauche sehr oft die Signalenergien. Und zwar die des Nullsignals, das ist ein determiniertes Signal, das heißt, ich weiß, für ein logische 1 zum Beispiel, wir betrachten nur binäre Kommunikationssysteme, welchen Kurvenverlauf eine logische 1 entspricht. Damit kann ich mir auch die Energie ausrechnen. Ich weiß, das andere alternative Symbol, die 0, kann ich mir ebenfalls die Energie ausrechnen. Und wir werden sehr oft, nicht nur aus Symmetriegründen, sondern auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, die beiden Energien gleich halten. Ja, das heißt, in realen Systemen sind sehr oft diese Energien gleich. Warum? Weil wir immer voraussetzen, eine faire Quelle. So, was ist jetzt eine faire Quelle? Was ist das Charakteristikum einer fairen?
Bitte? Gleichverteilt.
Gleichverteilt. Ja? Das heißt, was ist gleichverteilt?
Signal 1 und Signal 2.
Signal 1 und Signal 2.
Also 1 und 0.
1 und 0. Gut, das heißt, es gibt zwei Charakteristika, die sich hier mit Signalen beschreiben. Ja? Das heißt, eine binäre 1 und eine binäre 0. Ja? Das heißt, zwei Zustände. Und damit man von den Signalen oder so unabhängig wird, sagt man Auftrittswahrscheinlichkeit. Ja, die Auftrittswahrscheinlichkeit ist das, ich rede nur von Symbolen, egal wie die durch eine Kurvenform repräsentiert werden, sie müssen nur gleich oft über einen längeren Zeitraum vorkommen. Ja, das heißt, gleich verteilt, richtig wie der Kollege gesagt hat, muss die Quelle hier 1 und 0 hervorsprudeln. Ja, dann sagt man von einer fairen Quelle. Wenn ich mir keine faire Quelle wäre, dann müsste ich in der Berechnung meiner Bitfehlerwahrscheinlichkeit dieses berücksichtigen. Ja, das heißt, ich müsste eine Gewichtung durchführen, wenn zum Beispiel das 1-Symbol 80% der Zeit übertragen wird und das 0-Symbol nur 20%. Das gibt es bei uns nicht. Ja? In der Realität kann das durchaus vorkommen. Aber bei uns gibt es das nicht. Das heißt, bei uns sind die Symbole immer gleich verteilt. Für alle Beispiele, die wir rechnen. Ja? Das heißt, faire Quelle ist implizit immer angenommen. Ja? Was ist, wenn das nicht der Realität entspricht? Wenn es keine faire Quelle ist, kann ich eine unfaire Quelle fair machen? Einsperren, Strafe. Genau, das heißt Quellenkodierung. Selbstbestimmt, oder? Ja, bei dem Blog, oder? Wenn die Quelle nicht fair ist, dann gibt es entweder keine Quellenkodierung da drinnen oder eine nicht funktionierende Quellenkodierung. Ja? Und wie der Kollege richtig gesagt hat, Huffman-Coding ist das Paradebeispiel. Für unsere Rechenbeispiele immer ausreichend. Ja, also Huffman-Coding, wenn wir irgendein Beispiel über die Quellcodierung bekommen würden, also Sie wissen auch aus der Vorlesung, haben wir nur Huffman-Coding betrachtet. Ja? Das ist einfach, das funktioniert, warum soll man da irgendetwas anderes verwenden? Ja, das heißt, wenn eine Quelle nicht fair ist, dann stimmt unser Kommunikationssystem nicht. Ja? Das heißt, die Voraussetzung, faire Quelle, kann ich immer erfüllen. Daher ist es durchaus eine legitime Annahme bei allen Rechenbeispielen. Ja? Daher ist die Setzung immer voraus, dass wir eine perfekte Quellcodierung haben. Ja? So, gehen wir dieses Ding hier durch. Das geht davon aus hier, dass es sich um analoge Quellen handelt. Das heißt, es geht davon aus, einfachste Vorstellung hier, Sprache. Ja, das heißt, ich möchte telefonieren von mir aus. Ja? Analoge Quelle. Ja, ich rede hier, ich habe da ein Mikrofon, einen elektroakustischen Wandler, das heißt, Schallwellen drücken auf eine Membran, wo ich einen Kohlefilter und so weiter. Das heißt, es wird auf jeden Fall in elektrische Signale umgewandelt. Ja? Das heißt, alle Kommunikationssysteme, wo wir Beispiele rechnen, Bitfehlerwahrscheinlichkeit, Synchronisation, alles, was man hier ausrechnen kann, bezieht sich auf ein digitales Kommunikationssystem, wo die Umsetzung der physikalischen Gegebenheiten der Quelle bereits auf ein elektrisch äquivalentes System stattgefunden hat. Ja, egal wie die Quelle wirklich ausschaut, wir rechnen es ab dann, wo wir mit Signalen arbeiten können. Ja, das heißt, wir brauchen irgendein Abbild. Ja, das heißt, Schallwellen wandeln sich in elektrische Signale um. Das heißt, wir haben hier eine Quelle, da unsere Schallquellen drinnen, wir haben hier ein Filter mal. Wir haben hier einen Abtaster, das heißt, wir wollen das Ganze diskret betrachten. Ja? Das heißt, analoge Übertragungsformen sind durchaus noch nicht ausgestorben, aber momentan nicht sehr populär. Ja, das hat mehrere Gründe, vielleicht ändert sich das wieder einmal im Laufe der Zeit, eher unwahrscheinlich, aber früher war analoge Kommunikation. Ja, Kommunikation heißt nicht gerade wie Information über Übertragung. Ja? Irgendwie halt von einem Ort zum anderen bringen. Ja? Was wir betreiben, ist auch Kommunikation. Ja? Nur wir betreiben es im elektrischen Sinn. Das heißt, wenn man genau sein möchte oder so, müsste man sagen, elektrische Kommunikationssysteme. Ja? Ich bin oft verwirrt, wenn ich irgendwelche Einladungen bekomme vom Psychologen, da steht dann drauf, ein neues Buch über Kommunikation. Ja? Bei mir natürlich implizit irgendwelche Signale hier. In Wirklichkeit ist es nur Gesprächsstoff. Ja? Wie redet man miteinander, wie verhält man sich und sonst. Das ist Kommunikation natürlich. Ja? Das heißt, wir beschränken uns hier auf eine digitale Form. Ja? Die digitale Form ist deswegen so sympathisch, da ich hier in weiterer Folge meine Information, meinen Informationsumfang, meinen Vorrat an möglichen Informationen beschränken kann. Ja, das heißt, ich komme aus einer unendlichen Menge, mache ich eine endliche Menge. Und endliche Mengen sind immer besser zum Handhaben, zumindest für uns als Ingenieure, als wie unendliche Mengen. Ja, unendliche Mengen haben nur einen Sinn für Grenzwerte, für Mathematiker vielleicht. Bei uns hat es wenig Sinn, über unendliche Mengen zu reden. Ja, das heißt, wir haben immer eine beschränkte Auswahl an Symbolen. Symbole sind das, was die Information trägt, das wir übertragen. Das heißt, das irgendwie über das Medium zu übertragen ist. Wenn man binäre Symbole verwendet, dann gibt es eben nur zwei. Wenn ich mehrere Symbole verwende, gibt es eben mehrere Möglichkeiten, die natürlich an der Gegenstelle detektiert werden müssen. Der Vorteil dieses Verfahrens ist der, dass der Detektor aus einer beschränkten Möglichkeit auswählen muss. Also es ist nicht mehr alles möglich. Ja? Nicht so wie beim Lotto, sondern es ist nicht mehr alles möglich. Das heißt, wenn der weiß, es kann nur zwei Ergebnisse geben, eine 1 und eine 0, dann hat er natürlich das Problem, dass ich entscheiden muss, aber er kann sagen, es gibt keine 3 oder keine 5 oder so da drinnen. Ja? Das heißt, er weiß zumindest, was möglich ist. Ja? Das vereinfacht das Leben natürlich schon sehr, wenn ich hier Information darstelle. Das ist ein großer Vorteil. Das heißt, wir müssen einmal Zeit und Wert diskret werden. Ja, das heißt, zu bestimmten Zeiten einen bestimmten Wert hier haben. Ja, das heißt, jetzt macht man hier die ersten Schritte. Das ist hier der Abtaster, der macht man die Zeitdiskretisierung. Ja, ich habe eine analoge Kurvenform, taste die zu bestimmten Zeiten ab. Das heißt, dazwischen, nach diesem Abtaster hier an dieser Stelle, gibt es keinen Wert dazwischen. Ja, das heißt, zwischen zwei Abtastwerten ist nicht 0 und nichts, sondern der Wert ist nicht bestimmt an dieser Stelle. Ja, weil Sie kennen nur exakt für diese Stelle hat einen entsprechenden Amplitudenwert und dann immer so weiter. Ja, das heißt, ich verliere Zeitinformation natürlich. Zeitinformation, das heißt, wenn sich irgendwas ändert, ist immer Dynamikverlust. Ja, Da gibt es natürlich Möglichkeiten hier. Die Frage, die natürlich aufdringt, ist, wie oft muss ich samplen ein analoges Signal, damit ich hier keine Information verliere da drin. Ja? Und da gibt es einfache Hinweise dafür, wie man das machen kann. Wer hat da eine Idee dazu?
Shannon.
Bitte?
Shannon.
Shannon.
Nyquist.
Wie heißt das Gesetz?
Ich glaube, das Datum muss mindestens doppelt so groß sein, wie sie zu sehen.
Ja, das ist Abgas-Theorem. Ja, das heißt, Abgas-Theorem stelle ich einmal so hin, sage, okay, das ist, was der Kollege richtig gesagt hat, die höchste vorkommende Frequenz, die da drinnen ist, die ist mir bekannt und ich muss mit der doppelten, mindestens mit der doppelten abtasten. Wir werden uns dann später unterhalten, wie man, warum das so sein muss. Ja? Das kann man relativ einfach verifizieren. Ja? Das heißt, die Information, die ich hier brauche, ist lediglich einmal das Abtasttheorem. Ja? Abtasttheorem sagt man, ohne Informationsverlust kann ich hier eine analoge Kurvenform in eine diskrete Kurvenform umsetzen, ohne dass ich Information hier drinnen verliere. Ja? Das, wie kann ich mir jetzt vorstellen, dass in diesem Gesetz die höchste Frequenz oder irgendein ein Maximalwert einer Frequenz eine Rolle spielen muss? Wir wissen jetzt den exakten Wert, wir kennen es auch das Theorem. Ja. Die Frage ist jetzt, warum ist es nicht anders definiert? Nicht amplitudenmäßig oder so. Wenn man einen bestimmten Amplitudenwert nicht überschreitet oder so, eine ganz naive Sache. Warum ist es irgendwie mit einer Frequenz verbunden?
Ein
Maximalwert einer.
Wie schnell das Signal sich ändert.
Genau, wie schnell das Signal sich ändert. Ja. Das heißt, am Beginn der Vorlesung haben wir Signalsysteme, habe ich immer das Beispiel vorangestellt, Fourier-Reihen, Fourier-Transformation dran. Das heißt, das Rechteck. Ja, das Rechteck Fourier zerlegt. Ja, das heißt, es ist nicht wirklich Aufgabe hier, dieses auseinanderzunehmen. Ja, das haben sie in Mathematik schon gemacht. Aber es ist trotzdem ein sehr wichtiges Beispiel hier für binäre oder digitale Übertragung. Aus dem Beispiel kann man sehr schön lernen, wenn ich eine Rechteckfunktion, also eine Genalfunktion mit periodischen Funktionen, Sinus, Cosinus oder so, ja, hier darstellen möchte, dass hier ich von einer bestimmten Grundfrequenz ausgehe, das ist auch logisch, jetzt muss die Nullstellen müssen erhalten bleiben und so weiter, all dieser Blader und die Vielfachen davon, dann kann ich mir durch Überlagerung, also durch Aufaddieren, Vorzeichen richtig und Phasen verschoben oder so, wie kann ich hintrimmen, wie ich möchte. Ja. So dass die Rechteckfunktion erhalten wird. Ja? Das heißt, ich habe einmal eine Grundschwingung da drin, einmal die Nullstände erhalten und die grob einmal die Polarität einmal ist gesichert. Ja? Durch eine große Amplitude. Das nächste ist die Dreifache. Warum die Dreifache? Weil da muss ich die Ecken ausfüllen. Ja? Ich muss die Ecken haben, eine Summenkurve. Damit sind wir schon bei dem Problem, was Sie gesagt haben. Wenn die Ecken da drinnen sind, scharfe Kante in der Originalfunktion, dann brauche ich hohe Frequenzanteile, allerdings mit kleinerer Amplitude dann, um diese Ecken ausfüllen zu können. Ja? Das heißt, ich brauche, theoretisch gesehen, halt für das Rechteck oder dann im Extremfall betreiben als einmaliges Rechteck unendlich viele Frequenzen und alle Anteile drinnen, wenn es ein einmaliger Vorgang ist. Ja? Im diskreten Fall, wenn es periodisch ist, halt nur bestimmte Frequenz, Vielfache dieser Grundfrequenz. Ja? Die dienen als Aufbaufunktion. Ja? Das heißt, wenn ich da muss ich halt viele haben. Das heißt, im Abtasttheorem, damit die Information steckt in der Amplitude. Das Abtasttheorem, dass es von einer höheren Frequenz abhängig ist, ist in diesem Blickwinkel logisch. Ja? Weil die Information mit der Dynamik, wie der Kollege richtig gesagt hat, mit der Änderungswilligkeit oder Änderungsgeschwindigkeit und so weiter, da drin ist, mit den höheren Frequenzanteilen zu tun hat. Ja? So, wenn wir jetzt da irgendetwas abtasten und da eine analoge Kurvenform drinnen ist, dann brauche ich natürlich auch sehr viele Abtastwerte. Damit wir geordnete Verhältnisse haben, haben wir hier im Filter vorgesehen. Ja? Wenn die Quelle nicht bereit ist, uns die höchste Frequenz zu liefern, dann müssen wir sie selbst bestimmen. Ja? Das heißt, wir werden eine Frequenz festlegen, wo die Amplitudenwerte keine besondere Bedeutung mehr für die Anwendung haben. Das heißt, wir schneiden brutal, mal ideal gesehen, mit einem rechteckigen Filter, hier mit einem Tiefpassfilter, ab einer bestimmten Frequenz ab. Punkt. Ja? Damit wir eben dieses Dilemma vermeiden, es gibt keine höchste oder keine eindeutige höchste Frequenz da drin. Ja? Damit ist das gesichert, der nächste Schritt ist das Abtasttheorem und das sagt uns, wie oft wir hier samplen müssen diese Kurvenform. Ja? Das heißt, an dieser Stelle hier sind wir schon zeitdiskret. Aber die Amplitude ist noch immer kontinuierlich. Ja? Das heißt, die Amplitude nimmt die vollständige reelle Achse ein. Ja? Jeder Wert ist möglich. Da sind wir schon wieder bei so einem theoretischen Ding und einem physikalischen Ding. Ja? Das heißt, theoretisch jeder Amplitudenwert. Ja, Amplitude unendlich ist damit auch legitim. Amplitude unendlich wird die auftreten. Nein, warum nicht? Warum tritt die Amplitude unendlich nicht auf?
Die Energie nicht.
Die Energie nicht auftreten kann.
Ja?
Genau. Das ist eine ganz einfache physikalische Erklärung. Der ist immer ein bisschen so in diesem Zwiespalt drinnen, zwischen Realität und zwischen Theorie. Ich werde noch später dann mal über AWGN reden, noch einmal auf diesen Umstand zu sprechen kommen. Ja? Theoretisch haben wir hier, mathematisch gesehen, Amplitude minus 1 bis plus unendlich. Nur diese Amplitudenwerte können physikalisch eben aufgrund der nicht unendlich verfügbaren Energie hier auftreten. Ja? Das heißt, die Unangenehmen eliminieren sich von selbst, ja? Die können nie auftreten. Ja? Gut. Das heißt, wir haben von sehr großen bis zu sehr kleinen oder sehr negativen Werten von mir aus, bis zu sehr kleinen, der Null, bis zu sehr, sehr großen Werten. Ja, haben wir da drinnen. Ja? Das heißt, wir haben schon da mal ganz eine grobe Beschränkung. Aber im Wesentlichen, in diesem Bereich drinnen, beliebig fein, glaube jeder Amplitudenwert auftreten. Das heißt, wir müssten für die Übertragung vorbereitet jeden Amplitudenwert natürlich übertragen können. Das können wir mehr oder minder einfach hernehmen und so und sagen, das übertragen wir jetzt alles. Ja, damit geht uns keine Information verloren. Das Problem ist nur, dass es keine technisch und physikalisch und auch ingenieurswesen sinnvolle Art ist, dieses einfach zu nehmen und so zu übertragen. Der Grund ist der, dass unsere Hauptstörform die Amplitude zerstört, die Amplitude verändert. Ja, das heißt, die Störung wirkt auf die Amplitude. Ja, es gibt andere Störformen auch, wie Verzerrungen, Versatz, Delays und so weiter. Unsere, sagen wir mal, Hauptstörform, von der wir jetzt momentan reden, wir zielen da immer auf AWGN ab, also additives, weißes, gausches Rauschen, das attackiert die Amplitude. Ja, das heißt nicht den Zeitwert, es verschiebt diesen Wert nicht, es fügt keinen Delay ein oder so, es attackiert lediglich die Amplitude. Das kann positiv oder negativ sein und da muss man jetzt einmal festlegen, was ist positiv, was ist negativ. Das kann man einmal prinzipiell nicht. Ja? Jetzt über einen bestimmten realen Zahlenwert, der wird übertragen, das ist 7,892419834510 oder so, und den möchte ich übertragen und den soll genau an der Stelle oder an der Gegenstelle wieder empfangen werden. Das ist nicht mühsam, wenn die Amplitude dann in Größenordnungen hier herumschaufelt, ob positiv oder negativ halt, alles irgendwo auf der reellen Achse, ja, von fast minus 1 bis fast plus 1, ja, alles ist drinnen. Ja. Das heißt, wirklich die exakten Amplitudenwerte alle zuzulassen, ist keine schlaue Strategie, hier Informationen zu übertragen. Das heißt, der nächste Schritt, der irgendwie stattfinden muss, ist dieser Quantisierungsschritt hier. Ja, das heißt, dieser Quantisierungsschritt hier lässt nur eine bestimmte Anzahl an Amplitudenwerten zu. Das heißt, er schränkt sozusagen den Wertebereich der Amplitude von einer unendlichen Menge auf eine endliche Menge ein. Ja, das heißt, das Problem ist nur dabei, den schönen Vorteil, den ich hier jetzt habe und haben möchte, der kostet mir etwas. Was kostet er mir? Informationsverlust. Und zwar unwiederbringlichen Informationsverlust. Ja, das heißt, wenn natürlich die Information vor der Quantisierung hier in der Amplitude steckt, und zwar feinst granuliert, ja, kontinuierlich da drinnen, und ich dann quantisiere, dann muss ich natürlich erwarten, dass ich Verluste da drinnen habe, ja, an Information. Und im Wesentlichen wollen wir Information übertragen. Ja. Unsere Information äußert sich halt in binären Werten, 1, 0 und dann entsprechenden Kurvenformen und so weiter, die wir wieder auf 1, 0 letztendlich dann zurücksetzen und so. Ja. Aber wir nehmen diesen Verlust in Kauf. Ja? Warum? Weil der Vorteil so groß ist hier und die Detektion viel einfacher wird. Ja? Das heißt, ich kann mir jetzt so praktisch jeden beliebigen oder beliebigen Amplitudenwert einmal festlegen, aber einen endlichen, ja? Oder eine endliche Anzahl. das primitivste Alphabet, das da drinnen hier notwendig ist, in einem bestimmten Zeitschritt. Drinnen sind zwei Werte. Ja? Weniger geht nicht. Wenn ich einen Wert übertrage, dann brauche ich nicht mehr zu detektieren, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ja? Das heißt, ich muss dem Detektor wenigstens eine Alternative geben. Eine einzige wenigstens. Ja? Ich muss sich für irgendwas entscheiden können. Weil sonst kann er keine Information, startet. Das heißt, das primitivste Alphabet ist das binäre Alphabet, mit dem wir uns beschäftigen. Ja? Wir können natürlich dann auch noch ein paar andere Spielarten durchführen und sagen, naja, wir haben jetzt da 8 Signalwerte, die wir zulassen, und da sind wir dann beim nächsten Schritt oder dann beim BCM-Coder. Ja? Diese 8 Werte möchte ich aber nicht als 8 verschiedene Amplitudenwerte übertragen, sondern ich möchte sie auch als Binärwerte übertragen. Ja? Nur, wenn ich aber nur 2 Werte habe pro Zeitschritt, muss ich natürlich den ursprünglichen Zeitschritt verkleinern, um hier ein paar Werte hineinzustopfen, um das aus mehreren Einzelentscheidungen 8 Möglichkeiten zusammenzustellen. Ja? Das heißt, ich brauche 3 Bits. Ja, 3 Bits habe ich 8 Möglichkeiten, das heißt, ich teile mein ursprüngliches Sampling-Intervall in 3 gleiche Teile ein und übertrage in jedem Intervall das einfachste Alphabet, nämlich das binäre Alphabet. Der Entscheider auf der Gegenstelle muss jetzt natürlich nicht nur eine Entscheidung pro Obtasttakt oder Symboltakt liefern, sondern pro Bittakt 2, also eine Entscheidung, aber dafür 3 Entscheidungen zusammenfassen zu einer Symbolentscheidung. Ja, weil er muss ja wieder auf 8 Werte kommen. Ja. So, das heißt, wir sind bei BCM angekommen, also Pulse-Code-Modulation. Ja, das heißt, wir sagen, wir wollen, jede einzelne Entscheidung soll nur aus 2 Möglichkeiten bestehen. 1 und 0. Wenn wir etwas Höherwertiges brauchen, dann setzen wir es immer von diesen 2 einzelnen Entscheidungen zusammen. Ja? Das ist natürlich schön. Ne? Die Frage ist, was kostet es mir? Was es mir bringt, weiß ich mittlerweile. Ja? Wiederholen wir es noch einmal. Ja? Was bringt meine binäre Entscheidung, wenn ich nur die Möglichkeit habe, zwischen 2 Möglichkeiten auszuwählen? Was ist, wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben von dem, was da stattfindet?
Einfacher und auch weniger Fehler.
Nehmen
wir? Ist einfacher zu implementieren und auch weniger Fehler. Zwischen viele Werte zu entscheiden.
Ja, wenn ich viele Werte auf einmal entscheiden müsste, ist natürlich die Fehlerwahrscheinlichkeit geringer, wenn ich nur binäre Werte zu entscheiden habe. Also Ja-Nein-Entscheidung oder größer-kleiner. Mir gefällt der Ausdruck, der letzte Ausdruck, viel, viel besser, nämlich nur auf das Vorzeichen zu schauen. Ja? Warum gefällt mir der Ausdruck besser, auf das Vorzeichen zu schauen? Weil ich vorher gesagt habe, die Störung wirkt auf die Amplitude. Ja? Wenn die auf die Amplitude wirkt, dann ist natürlich das Vorzeichen in jeder Funktion etwas eklatant Wichtiges. Ja, die Polarität muss man wissen, ob ich größer oder kleiner bin. Ja? Also negativ oder positiv. Ja? Nicht nur bei der Prüfung ist das interessant. Ja? Also auch hier bei den Signalen. Ja? Das heißt, die kleinste Amplitudenquantisierung ist rauf oder runter. Ja? Oder drüber oder drunter. Ja? Das heißt, wenn ich aber nur eine Ungleichung habe, ja, bin ich größer als wie das, dann entscheide ich mich für eine 1, bin ich kleiner, zum Beispiel wie 0, das wäre mein Referenzwert für faire Quelle, dann entscheide ich mich für eine minus 1 oder für eine 0. Ja? Durch diese Ungleichung, wenn ich nur auf die Polarität schaue, habe ich der Störung ihre Kraft genommen. Ja? Das heißt, die Störung wirkt auf die Amplitude, wenn ich analog die Amplituden übertragen würde. Ja? Also wirklich fein granuliert, ja? Also, oder kontinuierlich natürlich, nicht einmal granuliert. Ja? Dann ist jede kleinste Veränderung der Amplitude ein Fehler oder ein falscher Wert. Ja? Wenn ich aber nur auf das Vorzeichen schaue, dann muss die Stärke der Störung so groß sein, dass sie die Macht hat, hier die Polarität zu drehen. Ja? Solange es ihr nicht gelingt, die Polarität zu drehen, habe ich die richtige Information detektiert. Das heißt, ich habe der Störung viel Potenzial weggenommen, hier einen Fehler zu machen. Ja? Und daher habe ich sie sozusagen ausgetrickst. Ja? Ich weiß, dass sie auf die Amplitude wirkt und habe gesagt, okay, wenn du auf die Amplitude wirkst, dann schaue ich nur auf das Vorzeichen. Ja? Natürlich hat sie natürlich auch die Möglichkeit und die Kraft, das Vorzeichen hier und da mal zu verändern. Und dann passiert eben ein Fehler. Ja? Das heißt, in unserer Detektionsphilosophie, hier drin, also binäre Entscheidung, Schwellwertentscheidung, das heißt größer oder kleiner, wie ein Referenzwert, wenn der Fehler passiert ist, ist er passiert. Kann ich den rückgängig machen? Nein, sagt er. Ja? Nicht? Nein?
Ja.
Wer ist dafür, dass ich ihn nicht mehr rückgängig machen kann? Oder sagen wir anders, mal. Wer ist dafür, dass ich ihn rückgängig machen kann? Mutig. Ja, die Mutigen werden belohnt, wie immer im Leben. Ne? Für den Detektionsvorgang ist es natürlich ein Fehler, sie haben beide recht. Ja? Und wieder bringe ich einen Fehler. Ja? Ich war ein bisschen fies, gebe ich zu, ja? Tut mir leid, aber vielleicht motiviert es ein bisschen. Ja? Ja, das heißt da der Kanalkodierer. Ja, der Kanalkodierer ist der, der bei den Fehler, der hier passiert, der unweigerlich passiert, ja, wenn die Polarität falsch ist, die Möglichkeit hat, den wieder rückgängig zu machen. Ja? Aber das ist auch wirklich der Einzige, der es machen kann. Das kostet mir natürlich was. Ja? Gut, bevor wir dorthin kommen, war nur so eine kurze Zwischenfrage, sind wir hier noch bei der Quellcodierung. Ja? Das heißt, BCM-Quellcodierung. Also ist Ihnen jetzt klar geworden, warum wir so erpicht drauf sind, Binärwert in einem entscheidenden im Binärbereich zu machen. Ja? Das ist irgendwie klar geworden. Ja? Warum? Weil wir die Störung, wir wissen, die Störung liegt auf der Amplitude. Wenn ich weiß, wie die Störung agiert, dann kann ich mir überlegen, wie ich das mildern kann, um der Störung Möglichkeiten wegzunehmen, mir eine falsche Information zu liefern. Ja? Genau dasselbe Überlegen, dasselbe Prinzip können Sie bei jeder Störung anwenden. Ja? Auch wenn sie nicht auf die Amplitude wirkt. Verzerrungen zum Beispiel oder Umwege, Delays, ja, wenn Sie Mehrwege suchen, im Mobilfunk und so, gelten die gleichen Überlegungen. Das heißt, ein Nachrichtentechniker muss immer wissen, wie seine Störung agiert. Und zwar nicht nur auf die Kurvenform oder so, sondern letztlich, was übrig bleibt, ist der Entscheider. Der Entscheider trifft die Entscheidung. Dem ist egal, was da für Kurvenform übertragen wurde. Das heißt, Sie müssen vor dem Entscheider, ein gutes SNR zur Verfügung stellen. Ja? Das gute SNR repräsentiert eine verlässliche und häufig sichere Entscheidung. Sicherer als wir alles andere. Sind am Maximum der Sicherheit. Das heißt, an dieser Stelle hier, da vor dem Entscheider, das ist der, der macht hart Decision, der muss eine Entscheidung treffen. Innerhalb der Symboldauer, der Bitdauer muss eine treffen. Er kann nicht anders. Ja? Und er macht es sehr primitiv, er schaut nur aufs Vorzeichen. Ja? Das heißt, ich muss dem Entscheider hier etwas zur Verfügung stellen, wo es ihm ermöglicht wird, die verlässlichste Entscheidung zu treffen. Und die verlässlichste Entscheidung trifft er dann, wenn das Signal zu Störleistungsverhältnis ein Maximum wird. Ja? Das sehe ich dann, wenn ich mir die Verteilungen anschaue, die hier an dieser Stelle existieren, die dem Entscheider präsentiert werden. Und wir haben immer additives, weißes, gausches Rauschen vorausgesetzt. Ja? Und das AWGN ist eine Störkurvenform. Ja? Ist es eine determinierte Kurvenform oder ist es eine stochastische Kurvenform? Stochastisch. Ja? Das heißt, ich kann alles, was irgendwie mit den determinierten Signalen zu tun hat, alle Rechenregeln, Theoreme, was immer Sie als Signalsysteme kennen hier, für diese stochastischen Signale nicht anwenden, sondern ich muss die Statistik und Stochastik bemühen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung bemühen. Ja? Das heißt, unser Problem ist, dass die Störung nicht für einen bestimmten Zeitpunkt vorhersagbar ist. Ja? Sehr wohl gewisse Tendenzen, Trends und so. Ja? Das heißt, wir können nur statistische Aussagen treffen, ja? Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen. Ja? Hier über unsere Entscheidung. Ja, das ist leider das Problem. Wenn nämlich die Störung determiniert wäre, und es gibt determinierte Störformen, ja, zum Beispiel irgendein konstanter Delay oder so, ne, da kann natürlich, wenn den Delay keine sofort rückgängig machen, ja, eindeutig rückgängig machen, ja, und das zeitunabhängig und so weiter ist. Ja. Also es gibt Störkurvenformen, die sehr determiniert wirken, die sind auch leicht zu eliminieren. Ja. Freunde oder Equalizer oder solche Dinge. Ja, wenn alles stationär ist und so und ich weiß, wie das verändert wird, dann kann ich das natürlich alles rückgängig machen. Da gibt es Möglichkeiten dafür. Problem ist dann, wenn ich es nicht genau kenne. So, wir holen hier ein stochastisches Signal. Ja. Um das SNR zu maximieren, brauche ich dann natürlich ein Werkzeug aus der Stochastik. Und das sind hier die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Und alles, was ich aus diesen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen bekommen kann, Erwartungswert, Varianz, Streuung, höhere Momente und so weiter. Ja, das heißt, ich kann es wie mechanisch mit Momenten betrachten. Ja. Die sind diese wichtigen. Dann zum Beispiel Korrelation. Korrelation ist für uns auch in mehrerlei Hinsicht wichtig. Ja. Wir werden später noch drauf kommen, warum Korrelation. Korrelationsfunktion ist immer ein Gewinn. Ja. Das heißt, wenn Sie sich vorbereiten für die Vorlesung, Korrelation ist immer ganz wichtig. Ja. Fürs Rechnen, also für die Beispiele und natürlich auch für die theoretische Frage oder mündliche Prüfung. Ja, also die Frage Korrelationsfunktion kommt nicht unselten, ja, bei der Prüfung. Ja. Meistens im Zusammenhang irgendwie mit Matchfilter. Aber immer erst dann, wenn man das Matchfilter ein bisschen verhaut hat. Ja. Und das nicht gut erklären kann, dann komme ich immer auf die Basis zurück und das ist Korrelation. Ja. Matched-Filter ist nur so nebenbei bemerkt, also Matched-Filter, die Frage, was ist ein Matched-Filter, was tut das, wo sitzt das, warum schaut es so aus und welche Realisierung hat es, ist immer eine beliebte Frage bei mir. Ja? Bei jedem Prüfungstermin, egal wie viele das antreten, außer vielleicht einer oder so, aber wenn mehr als drei antreten, irgendeiner kriegt sicherlich diese Frage. Ja? Das ist, so wenn Sie es mit Wahrscheinlichkeitsaussagen belegen, hohe Wahrscheinlichkeit. Ja? Da wäre ich auch immer hochböse, wenn man es nicht weiß. Ja? Nein, Mikro hoch. Also, wenn man es nicht weiß, ist gut. Da kann man immer helfen. Die Hilfe ist dann mit der Korrelationsfunktion. Ja? Das heißt, den Hinweis gebe, Korrelationsfunktion, was ist das für ein Maß, was sagt man, ein bestimmter Wert, was kann ich daraus ableiten und so. Dann komme ich automatisch hier sozusagen in Verbindung mit dem Matchfilter zur Lösung. Ja? Das ist eine Hilfestellung, Korrelationsfunktion. Aber abgesehen von dem, dass es hier zufällig in dieser Thematik der Telekommunikation wichtig ist, ist Korrelationsfunktion auch allgemein besonders wichtig. Ja? Wie Korrelationen, unser Auge zum Beispiel. Ja? Auge und Gehirn zum Beispiel zusammen sind der schnellste Korrelator, den es gibt. Ja? Wenn ich irgendwen anschaue, was so weiß ich, der sitzt immer in der zweiten Reihe. Ne? Ich weiß, es ist ein Student der Telekom-Vorlesung. Und ich habe unzählige Sinneseindrücke, wenn ich ihn anschaue. Ja? Ohne dass sie mir bewusst wird. Ja? Form des Kopfes, Kleidung, sonst irgendwas. Ja? Das heißt, viele Dinge werden uns nicht bewusst. Das heißt, ich vergleiche ein Bild, das ich in meinem Kopf habe, mit dem Bild, was ich momentan von den Augen hier bekomme. Ich weiß, okay, den kenne ich aus der Vorlesung. Ja? Wenn Sie mal überlegen, einmal den Informationsgehalt ausrechnen, in das Bild, oder wenn man so viel anschaut gleichzeitig. Ja? Natürlich, jeden Einzelnen kann man nicht merken. Ich vergesse auch sehr viel, ja, Gott sei Dank. Ja. Also, wenn immer, gut, wenn man sich alles merkt. Ja. Und man hat immer ein Gefühl, irgendwie ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Ja. So einen Kollegen anschaue, kenne ich schon länger. Ja. Immer ein gutes Gefühl. Ja. Ich weiß, ich komme immer brav in die Vorlesung und meldet sich. Ne. Daher Auge und Gehirn sind die schnellsten Korrelatoren, die es gibt. Ja. Es gibt aber noch ein Beispiel aus der Natur, die Fledermäuse zum Beispiel. Ja? Kennen Sie die kleinen Dinger? Vampire so. Dinger da, oder? Die meisten Leute befürchten, aber die haben ein äußerst feinfühliges Korrelationssystem. Ja? Das heißt, die senden Schallwellen aus. Ja? Also egal, ob es elektromagnetisch ist oder Schallwellen. Im Wesentlichen, beim Korrelieren heißt es ein Ähnlichkeitsmarkt. Ja? Jetzt, die senden Schallwellen aus, können Fledermäuse in einem abgedunkelten Raum. Da können sie drinnen und Drähte spannen, so viel sie wollen, so fein wie sie wollen, die werden da nie anfliegen drin. Ja? Und die Korrelation, die senden Schallwellen aus, die bekommen die wieder zurück, ist ein Echosystem, ähnlich einem Radarsystem, und die können aufgrund der Laufzeit, werden die feststellen, wie weit das Objekt ist, wie es ausschaut und so weiter, auch von der Konsistenz her, von den Reflexionskoeffizienten, ja? Wissen die, was das für Insekten sind. Ja? Großer Maikäfer oder eine Gelse oder so irgendwas. Ja? Und die haben zusätzlich noch die Möglichkeit, hier dieses zu verfeinern. Das heißt, im Anflug können die Frequenz erhöhen, um so die Wegauflösung zu verbessern. Ja? Das heißt, die sind äußerst adaptiv. und das Ganze dreidimensional. Ja? Also gigantisch gut. Ja? Man hat sich sehr oft bemüht, hier das irgendwie nachzubauen oder zu lernen oder so. Ja? Das, die Natur ist sehr oft eine gute Vorlage. Telekom oder Physik oder so, die hat Naturwissenschaften geheißen. Ne? Im ursprünglichen Fall einmal. Das heißt, man kann unheimlich viel lernen aus der Natur, auch von der Entscheidungstheorie, Stochastik hier und so weiter. Das Wetter und andere Dinge noch. Ja? Also es gibt sehr viele Vernetzungen und Überlebensstrategien generell sind ein gutes Beispiel hier für Detektoren. Was macht ein Detektor? Ein Detektor, der da hinten sitzt, der will auch eine richtige Entscheidung treffen, das heißt, der richtige Entscheidung will überleben. Eine falsche Entscheidung trifft, heißt, er ist gestorben. Aber Gott sei Dank nur für eine Bitlänge. Ja? Dann lebt er wieder. Ja? Und macht wieder die nächste Entscheidung oder so. Ja? Das heißt, Überlebensstrategien sind wirklich das, worauf Detektoren, Entscheider, ja, getrimmt sind. Ja? Ich habe früher mal eine Vorlesung gehalten über robuste Kommunikationssysteme, die ich auch im Wintersemester seit letztem Jahr wieder aktiviert habe, aufgrund mehrerer Anlässe, weil robuste Kommunikation wieder besonders aktuell wurde. Das ist eigentlich etwas, was ich schon seit 15 Jahren vergessen gehabt habe. Und da habe ich immer die Beispiele gebracht aus der Evolutionsstrategie. Ja? Und das ist durchaus ein Beispiel hier für diese Vorlesung mit den Detektoren. Und zwar, warum wir nur Vorzeichen schauen. Ja? Die Krokodile zum Beispiel. Ja? Die Krokodile sind die, die der Kasperl immer im Kopf haben. Ja? Und nur am Mittwoch am Abend oder so, war das einmal vor 30 Jahren oder so. Ja? Die Krokodile sind unheimlich alte Lebewesen. Ja, was sind so 50, 60 Millionen Jahre, einer der ältesten, die wir haben, ja, die noch existieren, sagen wir mal so. Es ja. Gibt noch ein paar andere auch, die nicht so jung sind. Ja. Professoren gehören dazu, die waren auch. Ja. Krokodil ist eigentlich ein sehr mächtiges Lebewesen. Ja. Das Gehirn eines Krokodils, was glaubt, wie groß das ist vom Volumen her?
Klein.
Was schätzen?
Ein Kubikzentimeter.
Ah, das ist ein bisschen zu viel.
Ein Kubikdezimeter.
Bitte?
Ein Kubikdezimeter.
Zu viel. Na, ja, wir machen ein Scheideverfahren. Ja. Na, ungefähr Hühnerei groß. Ja. Hühnerei groß und im Vergleich zu unserem hoffentlich schneiden wir da besser. Ja. So, das heißt, es ist relativ klein und man kann ungefähr, es ist dann, man muss implizit natürlich voraussetzen, das Volumen, was mit Intelligenz zu tun hat. Das ist ja gar keine so eine einfache Voraussetzung. Ja. Gut. Kommt natürlich aufs Training drauf an und so weiter, Sie kennen das ja wahrscheinlich alles. Ne? Das ist ein mächtiges Tier, hat eher wenig Funktionalität. Was das Tier aber so mächtig macht, warum es wahrscheinlich so lange überlebt hat, im Vergleich zu anderen, die nicht überlebt haben, ist ihre Überlebensstrategie. Ja, das heißt, das Tier ist in der Lage, ein Jahr ohne Essensaufnahme zu überleben. Da war man schon schön mager dann, ne? Nach einem Jahr oder so. Ne? Ist etwas, wo wir, wenn irgendwo Katastrophe ist, Meteoriteneinschlag, Krokodile werden da sein, ne? Wir werden weg sein. Ne? Also die armen Viecher dann, ne? Die sind eigentlich besser wie wir, obwohl sie primitiver sind wie wir, oder? Zumindest glauben wir das immer, dass wir die intelligentesten sind. Ne? Wenn wir ganz oben stehen da in der Evolution. Ne? Man weiß nicht, was noch außerhalb des Universums so. Oder außer unserer Galaxie, mal um vorsichtig zu sein, nur alles existiert. Ne? Aber warum? Das Tier hat äußerst primitive Funktionen. Es frisst, da man es Gelegenheit hat. Ja? Das heißt, wenn's, egal ob es vorher gefressen hat oder nicht, es frisst, wenn es Gelegenheit hat dazu. Teilweise bunkert es manchmal, aber nicht immer. Schaut dann so aus. Ne? Aber es kann ein Jahr lang ohne dem auskommen. Dort, wo man am meisten schaden kann, ist natürlich, wenn man Wärme entzieht. Ja? Das heißt, die sind da ein bisschen sensitiver dafür. Aber die können relativ gut überleben, obwohl sie nur kleine Funktionalitäten haben. Daher die Frage, ist ein komplexes System besser als ein primitives System? Wenn man am Überleben denkt, ja, also nicht an das einzelne Individuum, sondern an das Überleben einer Spezies denkt oder so. Und genau dasselbe Überleben kann ich übertragen hier auf die Detektoren. Das heißt, ein Detektor, der nur zwischen Ja und Nein entscheidet, ja, muss man natürlich annehmen, dass er sehr viel Information wegschmeißt und eigentlich in der Lage, eigentlich eine schlechtere Entscheidung machen müsste, als wie ein Detektor, der sogenanntes Soft Decision macht. Ja, das Soft Decision haben wir weggelassen bei uns in der Vorlesung. Früher habe ich das gemacht, noch in den Vorlesungen, aber nur ganz, ganz spartanisch. Das heißt, ich kann wir haben einen bestimmten Wert. Zu einem bestimmten Zeitpunkt schauen wir hin und sagen, das Größere oder das Kleinere, ohne den exakten Wert zu nehmen. Soft Decision ist nichts anderes als wir, ich nehme diesen Wert und sage, also, er ist nicht 1 Volt, sondern er ist 2 Volt und 2 Volt ist verlässlicher wie 1 Volt. Und ich merke mir das einmal. Und ich kann so mehrere Entscheidungen machen oder ich kann sie in Amplitude staffeln. Ja? Das heißt, ich lasse sozusagen, ich quantisiere diesen Wert und sage, er ist verlässlicher, er ist nicht verlässlicher. Ja? Hard Decision mache ich nicht. Das hat der Vorteil von Hard Decision ist der, man müsste eigentlich meinen, es wäre ein Nachteil, dass man nur das Vorzeichen schaut. Ja, und dann sagt er, es ist 8 Volt, dann ist das eindeutiger positiv als wie 1 Volt. Ja? Dann sagt er, die 8 Volt sind sicherer als wie die 1 Volt. Ja? Stimmt aber nicht immer, ja? Wenn nicht weiß, wie sich die Störung ausgewirkt hat. Wir könnten zum Beispiel haben, in Realität 0,5 Volt plus 0,5 Volt Störung habe ich 1 Volt. Ich könnte aber haben auch 0,5 Volt plus 7,5 Volt sind 8 Volt. Deswegen habe ich schon eine höhere Störung, aber deswegen ist der Wert nicht besser geworden. Real habe ich nur meine 0,5 Volt von meinem ursprünglichen Signal drinnen. Ja? Das heißt, in vielen Fällen ist der primitivere Detektor effizienter als wie der kompliziertere. Das heißt, Komplexität hat in sich selbst begründet, Möglichkeiten, sich selbst zu hemmen. Ich will nicht sagen, selbst zu zerstören, aber selbst zu hemmen, selbst in die Irre zu führen. Und es gibt noch ein gutes Beispiel dafür, dass komplexe Systeme in manchen Fällen, man kann sagen irregulären Fällen, wenn man so will, für unsere Kommunikationssysteme, mehr Fehler produzieren, als ursprünglich vorhanden waren. Woran erinnert sich diese Aussage?
An die Uni. An die Universität.
Was?
An die Universität.
An die Universität. Na ja, kann man auch sagen. Ja. Mehr Fehler vorher wie nachher, oder?
Nein, das nicht, aber es ist komplexer und daher wird es härter. Also hätte ich das Wissen...
Ein Studium, also ja. Ein Grundstudium zum...
Ich habe auf einmal Probleme, die ich nicht hatte und mein Leben ist beschwerlicher.
Ja, okay, das Leben ist beschwerlicher, aber Sie kriegen ja was dafür, wenn Sie es überlebt haben. Ne? Das heißt, es ist ja nicht so, wenn Sie was trainieren und das Ihre Überlebensfähigkeit stärkt, ne? dann sind Sie eigentlich ja gestärkt worden. Ne? Man vernachlässigt die Worte, die draufgehen. Ne?
Also, ja, aber ich muss immer wieder zu einer Einfachkeit zurückkehren, weil sonst habe ich nichts davon.
Ja.
Also wenn ich nicht auf die einfacheren Dinge zurückkomme, habe ich nichts davon, sondern Ende im völligen Wahnsinn.
Sie erinnern mich an etwas, was ich leider sehr schwer ist, da hier glaubhaft schon vertreten kann, aber was sehr unangenehm ist zu vertreten ist, dann lernen wir halt nichts, dann lassen wir uns vom Staat erhalten, dann haben wir auf der primitivsten Stufe, ja, nein, wir kriegen einfach Sozialhilfe oder was, Notstand, dann haben wir auch unser Ziel erreicht, wir leben. Aber es ist zu primitiv, glaube ich.
Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht, sondern wenn ich jetzt einen komplexen Sachverhalt hernehme,
ja.
und das alles zum Beispiel, wir machen da dauernd Methoden, dass wir es möglichst einfach machen, nennen das ingenieursmäßig,
ja.
Wenn wir es alles nicht rechnen können. Aber wenn ich nicht auf das Einfache zurückkomme, habe ich auf einmal Probleme, in die ich mich, also in denen ich hängen bleibe und das Problem nicht lösen kann.
Ja, wenn Sie nicht modellieren können, das stimmt.
Also muss ich auf das Primitivere zurückkommen.
Das ist richtig, ja. Das heißt, Modeling ist ein ganz wichtiger Faktor, sowohl im Telekom-Bereich als auch im Computerbereich und vielen anderen Dingen. Das heißt, je komplexer das Modell ist, umso mehr Fälle der Realität kann ich abbilden. Ja? Je einfacher was ist, umso sicherer kann ich es rechnen mit dem richtigen Ergebnis. Ja? Das ist immer Modellgenauigkeit zur Realität dann natürlich in Frage zu stellen. Ja? Das stimmt schon. Ja? Aber noch einmal zur Frage zurück. Also, eine Aussage war, dass ein komplexes System in bestimmten Zustand, sage ich einmal, mehr Fehler produziert als ursprünglich vorhanden war. Woran erinnern Sie das?
Okay,
Windows Vista. Bitte? Ja, so, das ist ja Ende der Folie, wir können da wirklich ein wenig Gaudi auch machen. Ne?
Also, ja, Auto zum Beispiel.
Auto. Ja, haben wir relativ gut im Griff gehabt, aber natürlich, wenn der Autopilot versagt.
Naja, aber ich sag mal so, die Elektronik versagt öfters als früher. Da
ja, das stimmt. Ja. Komplexe Systeme zu beherrschen, das heißt, irgendwo in die Richtung Ausfallsicherheit zu gehen, ist eine sehr schwierige Sache. Ja. Hat auch mit Robustheit zu tun. Ja. Das heißt, in der Vorlesung im Wintersemester, war früher so eine halbphilosophische Vorlesung, mittlerweile ist ein bisschen mehr Realität angenommen. Ja? Das heißt, wir haben ja auch von den Krokodilen und zu den anderen Dingen. Spinnen gibt es übrigens auch, die ein Jahr lang ohne Essen auskommen können. eine sehr gute Strategie, man sollte dann sowas aneignen. Ja? Aber leider wird es ein paar Millionen Jahre dauern, ne? Bis wir das irgendwie realisiert haben. Verlässlichkeit, ja, Ausfallsicherheit, das sind viele Dinge und das kam eigentlich schon 1920, 1930 so in der Literatur vor über die Flugzeugindustrie. Ja, oder überhaupt Fliegen und so. Dort war natürlich mal Angst gehabt vom Hoch runterfallen oder so. Ja. Die haben sich dort schon sehr frühzeitig Gedanken gemacht über Ausfallsicherheit. Ja. Oder beim Chip-Design, nicht? Ausfallsicherheit von irgendeinem Chip, von irgendwelchen Gattern und so. Ja. Da kommt es natürlich zugute, dass die Dinge von der Anwendung her so zu ein Jahr leben oder so, oder zwei Jahre, lang bevor die wirklich Fehler produzieren oder ausfallen oder sonstige Dinge. Ja. Manche Dinge kommen sein. Nein, Codierung, ja, Kanalkodierung. Ja, bei der Kanalkodierung bauen wir redundante Bits ein, um dann nachher dann eben an dieser Stelle hier, oder, an dieser Stelle Fehler, die der Detektor macht, die er nicht vermeiden konnte, ja, weil das SNR zu dem Zeitpunkt schlecht war, falsch macht und daher der Kanalkodierer, der Dekodierer daherkommt und das ausbessert, repariert. Im Bitfall braucht er natürlich, wenn ich mehrere Bits in einem Symbol zusammenfasse, brauche ich nicht die Stelle zu finden, wo das Bit war, braucht es umdrehen, dann ist es wieder okay. Ja. So, das Problem ist nur, wenn das SNR sehr schlecht ist. Ja, das heißt, wenn sehr starke Störung drauf ist, dann kommt er durcheinander. Und er postuliert irgendwelche Stellen, brechen die falsch aus, natürlich, und er dreht dann richtige Bits um und macht das Richtige noch Falsche zu den Falschen noch dazu. Das heißt, Sie kennen diesen Schwellwerteffekt der beiden Kurven, die so übereinander liegen. Ja, die eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit, die so ausschaut, so eine Wasserfallkurve, und dann die vom Coder kommt, die da drüber liegt und dann ziemlich steil nach unten geht, ja, die einen Schnittpunkt hat. Und der Bereich, der da oben liegt, der Bitfehlerwahrscheinlichkeit schneidet unser kodiertes Vorgang schlechter ab, als wenn es nicht kodierte, was natürlich krank ist. Nicht? Also das soll nicht sein. Nur auf der anderen Seite, wenn man sagt, der Bereich da oben, der ist irgendwo unter 10 hoch minus 1, also ein Bereich, der nicht interessant ist. Ja? Das heißt, darum sage ich ja, irreguläre Fälle oder Sonderfälle oder so, bei der Fall darf so und so nicht eintreten, weil das ist so und so schon schlecht, das ist eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja? Aber es ist auch ein komplexes System, durch Kanalkodierung oder das Gesamtsystem komplexer gemacht und in hierin die Möglichkeit geschaffen, dass es schlechter wird als wie ein nicht komplexes System. Ja, und das ist ganz normal begründbar. Ja. Ich könnte es auch vergleichen, das sind Entscheidungen. Ja. Wenn Sie viele Leute fragen, kriegen Sie viele Meinungen. Ja. Wäre ein schlechtes SNR zum Beispiel. Ja. Das heißt, Sie können da sich aussuchen, was Sie wollen. Es wird alles irgendwo zu einer Aussage passen. Ja, das heißt, es ist immer gut, wenn man irgendwen fragt, der kompetent ist. Ja, damit kriegt man eine verlässliche Antwort und damit ist die Fehlerwahrscheinlichkeit gering. So, wir sind da irgendwo bei der Quellkodierung stehen geblieben. Verschlüsselung. Die Verschlüsselung ist nicht unbedingt Thema dieser Vorlesung. Das ist sicherlich eine interessante Sache und Verschlüsselung ist auch ein wichtiges Thema in der Telekommunikation. Ja. An dieser Stelle bringe ich immer das Beispiel, wie lange ist das her? 30 Jahre so in etwa, wie die ersten Schnurlostelefone aufgetaucht sind. Ja? Also das waren so richtig schöne, große, handliche Geräte mit Arnold Schwarzenegger Arm, haben die gut lange tragen können, mit so einer langen Antenne oder so zum Ausziehen. Aber man hat sich gefreut, wenn da keine Schnur dran hängt. Ja, das heißt, da hat man zumindest durch die Wohnung ein bisschen wandern können. Nicht weit, dann hat es auch nicht mehr gut funktioniert. Und man hat praktisch eine Basisstation gehabt und dieses Mobile sozusagen. Das heißt, die haben eine Funkverbindung aufrechterhalten und es waren die ersten Schnurlostelefone. Also CT2 war das erste von Siemens, ein Cordless-Telefon Typ 2. Typ 1 ist ein bisschen die Hose gegangen, aber macht nichts. Und einer der Gründe, wieso das nicht ganz funktioniert hat, war der, diese Funkstrecke wurde nicht verschlüsselt, sie wurde im Klartext übertragen. Das heißt, man dann relativ leicht mit einem Scanner die Frequenz eingestellt, den Modulator und so, haben die auch was dabei und so, war ein übliches Modulationsformat, damit hat man der Nachbar einfach mithören können. Alle, die im Funkbereich links sind, haben da mithören. Ne? Im Wesentlichen ist es ja fast egal. Ne? Also wenn man nicht illegale Geschäfte betreibt, mit irgendwelchen weißen Pulvern handelt oder so, ist ja ziemlich egal, was man sagt. Ne? Informationsgehalt im Technischen ist was anderes wie Informationsgehalt von dem, was man eigentlich sagen möchte. Ja? Aber es war oder es ist den Menschen sehr wichtig, ihre Privatsphäre zu sichern. Das heißt, ich kann mich erinnern an die Diskussion, Siemens hat gesagt, naja, so ein Krypto-Chip da drinnen, der kostet uns eine Mark. Das ist zu teuer. Ja, gut, haben sie nicht eingebaut, das ist ein Flop geworden. Ne? Dann haben sie nichts anderes gemacht, haben den Krypto-Chip eingebaut, ein bisschen was im Modulationsformat verbessert, im Moment schon was anderes macht, ist eh egal. Aber nur das Verkaufsargument, hier verschlüsselt übertragen zu können, war so wichtig, um die Privatsphäre zu schützen, dass die Verkaufszahlen gestiegen sind. Ja, also Verschlüsselung ist nicht unwichtig. Und Verschlüsselung an einer Luftschnittstelle, auch im mobilen Bereich, natürlich Handys und so weiter, ist immer eine schwierigere Sache. Warum? Die Luftschnittstelle ist leichter angreifbar als wie eine Kabelverbindung. Ja? Und die Angst der Menschen hier, dass irgendwer anders irgendwas erfährt und sagt, dass ich über das Gehaltsschema redet oder so, oder irgendwer erfahren könnte, seit dem Mittag schon wieder Erdäpfelknödel gegeben hat und so. Und in Wirklichkeit hat man gesagt, ne, ja, heute gibt es Forelle blau oder so, das ist halt unangenehm. Ja? Das heißt, es gibt viele Dinge, die uns als Techniker nicht wichtig erscheinen, die aber dann für den Verkauf sehr wichtig sind, die irgendwo in das Psychologische hineingehen. Ja? Irgendwo Schutz mit Privatsphäre. Und eine Weiterentwicklung, oder eigentlich schon vorher, von vorher hätten wir es eigentlich schon wissen müssen, waren die ersten Versuche über Bildtelefonie. Die ersten Versuche über Bildtelefonie hat es in Amerika gegeben, ich glaube am MIT war das, oder nein, was in Bell ist, glaube ich, war das. Ja. Das heißt, man hat sich überlegt und hat gesagt, naja, in Amerika ist ein großes Land. Die sind sehr mobil, die Familien werden oft getrennt, also die Großeltern und die Eltern oder so und die Enkel und so weiter, die einen an der Ostküste, die anderen an der Westküste. Die Großeltern sehen gerne die Enkel und so, ne? Und das geht halt nicht so oft, wenn sie hin und her fliegen und so. Also Bildtelefonie ist was Wunderbares, da können die Enkel reingrinsen, der Opa zurückgrinsen. Ne? Ja, es hat sich nicht bewährt, weil das keiner möchte. Ja, das heißt, der einzige Fall, wo wirklich Enkel und Großeltern vielleicht, wäre ein schöner Fall. Ne? Aber stellen Sie sich vor, Sie rufen Ihre Schwiegermutter an und drehen davor. Und die müssen dann sehen auch noch. Ne? Ja, schrecklich, ne? So ist es eben. Ja, das heißt, die Bildtelefonie hat sich nicht durchgesetzt. Ja? Also, es ist nicht alles gut, wenn man es macht, wenn man es auch kann oder machbar ist. Außerdem ist eine Bildtelefonie wesentlich teurer. Warum? Weil es mehr Bandbreite braucht. Also Bild, hohe Informationen und so weiter braucht natürlich viel Bandbreite. Ja? Es ist auch nicht verwunderlich, dass Kinder sehr gerne Fernsehen. Ja? Also nicht weil einfach keine Beschäftigung haben. Aber für Kinder ist es eine Herausforderung mit Fernsehen. Ne? Es gibt keine Quelle, die den Kindern präsentiert wird, also ihre Kinder von 2 Jahren, 3 Jahren oder so, ja? Auch nur größer, ne? Wo so eine Informationsfülle und Dichte, Informationsfluss auf sie zukommt, wie vom Fernsehen. Ja? Die Bildinformation, die Toninformation und so weiter. Ja? Das heißt, keine Gehirne ausprobiert, die wollen gefordert werden. Und das ist eine Herausforderung. Also, für mich ist es nicht so verwunderlich, dass Kinder gern Fernsehen. Ne? Und man Spaß an und dabei und so. Ne? Also, die Informationsfülle ist schon gewaltig. Ne? Das heißt, manchmal muss man irgendwelche Filter vorsehen und so, ne? Damit hier die Bandbreite reduziert wird. Es geht ein bisschen um Bandbreite. Ne? Also viele Dinge, die machbar sind, sind vielleicht nicht unbedingt besonders wirtschaftlich, wenn vielleicht die Privatsphäre davon betroffen ist. Ja? Also, das legen wir alle großen Wert. Ja? Das ist auch richtig so, das soll auch so sein. Ne? So, wir waren bei Verschlüsselung. Ja? Der nächste Schritt ist Kanalkodierung. Die Kanalkodierung, haben wir schon kurz angesprochen, ist das, was Redundanz dazufügt. Ja? Vielleicht habe ich es explizit nicht ausgesprochen. Die Quellkodierung nimmt Redundanz weg. Ja? Das heißt, sie schmeißt Redundanz weg, versucht Information, die redundant ist, also nicht benötigt wird, nicht über den Kanal zu übertragen, damit der nicht belastet wird. Das heißt, Bandbreite einzusparen. Ja? So, und dann kommt die Kanalkodierung und fügt wieder Redundanz dazu. Ja, ich sage, Quellkodierer sagt, ihr mit Block, dass ich alles wegkriege und der kommt daher und stoppt es wieder voll oder so. Nur, das Ziel ist ein anderes. Ja, das heißt, das Ziel ist eben, wenn der Detektor einen Fehler macht, der unvermeidbar ist, ja, in manchen Situationen, diesen Fehler korrigieren zu können. Das heißt, der fügt Redundanz dazu, Bandbreite dazu, damit der Kanaldekodierer die Chance hat, wenigstens ein paar Fehler wieder rückgängig zu machen. Ja? Die Möglichkeit ist natürlich auch begrenzt. Ja? Das heißt, je mehr ich investiere hier in Bandbreite, umso mehr kann ich natürlich rückgängig machen. Ja? Also da gibt es bestimmte Verfahren dafür. Kanalkodierung haben wir mehrere Möglichkeiten hier. Die ARQ-Verfahren, das heißt, das sind die, die irgendwo etwas übertragen und dann auf einem Rückkanal hier eine Bestätigung erwarten. In welcher Form auch immer. Da gibt es alle Spielarten, Stop and Wait und so weiter. Also sie brauchen im Wesentlichen auch Speicher an beiden Stellen hier, um etwas aufzuheben. Wann dann das Acknowledgement kommt oder nicht kommt oder negativ kommt, dass sie das nochmal wiederholen können oder so. Das heißt, sie brauchen ein bisschen eine Verzögerung, Speicher und so weiter. Ja, das heißt, und sie brauchen einen Rückkanal. Das ist so das Charakteristikum der ARQ-Verfahren. Die ARQ-Verfahren haben aber prinzipiell die Möglichkeit, mit 0-Bit-Fehlern oder Symbolfehlern übertragen zu können. Warum? Sobald der Fehler ist, wird das Ganze nur einmal gestartet und noch einmal übertragen. Und dann ist es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das heißt, Sie können keine garantierte Datenrate oder Symbolrate oder Informationsrate garantieren. Ja, das heißt, wenn ein Echtzeitdienst, wenn ich hier sozusagen reden möchte und mit den anderen das irgendwie zur Verfügung stellen möchte, wird es ein bisschen schwierig. Ne? Wenn der bei irgendeinem Satz hängen bleibt und das immer wieder wiederholt, dann geht das andere was verloren. So lange kann es nicht zwischenspeichern. Außerdem, bei einem Echtzeitdienst erwarte ich maximal eine Verzögerung von 300 Millisekunden. Ja, das heißt, es muss schon weitergehen, ja, weil sonst lässt einfach irgendwas aus, weil sonst kommt ein Teufels Küche, es geht dann niemand. Ja. Wir können das Gefühl zum Beispiel hier bei Satellitenverbindungen haben. Also im Fernsehen manchmal sehen die Nachrichten, Australien oder so, der Delay, wenn man aufpassen warten, mit der anderen dann antworten kann und so. So ähnlich können Sie sich das vorstellen. Ja. Das ist die Grenze für einen Echtzeitdienst in etwa. Ja? Bei Nicht-Echtzeitdienst spielt das wieder weniger Rolle. Ne? Das heißt, die ARQ-Verfahren. Also wichtig, ich brauche einen Rückkanal. Ja? Der muss vorhanden sein physikalisch, sonst kann ich keine ARQ-Verfahren anwenden. Und üblicherweise, die Entfernung zwischen Sender und Empfänger wird üblicherweise nicht sehr groß sein, damit die Laufzeit keine große Rolle spielt. Ja? Also irgendwelche Satellitenverbindungen, Deep Space Missions, Marina oder so irgendwas wird eher schlecht sein mit Marina, ARQ-Verfahren hier abzudecken. Ja. Dafür gibt es die Möglichkeit der Forward Error Correction Coding. Ja, das heißt, die Redundanz dazufügen, mitschicken, also die Paritätsbits, und dort an der Stelle des Empfängers hier die wieder reparieren und die Fehler rückgängig machen. Ja, das sind diese Klasse. Und das ist von der Anwendung abhängig, was ich hier wählen kann oder wählen soll. Ja? Dafür waren da gibt es auch andere Möglichkeiten auch hier, was die Blockcodierung, dazu gehören einmal ganz wichtig, die linearen Gruppencodes, ja, die sind sehr schön, weil sie sehr einfach sind und so. Man kann sie systematisch erzeugen, man kann sie eben mit Hilfe des Syndroms sehr effizient dekodieren, weil das einfach bleibt und so im Vergleich zu dem Nearest Neighborhood Decoding und so. Dann die andere Gruppe sind die Faltungscodes. Die Faltungscodes sind ein bisschen komplizierter, sind State Machines, haben auch mehr Möglichkeiten hier und sind in der Regel effizienter und leistungsfähiger als mit Blockcodes. Ja. Ich kann die symbolweise dekodieren oder ich kann sie entsprechend sequenzweise dekodieren. Das heißt, ich dekodiere nicht ein Symbol nach dem anderen, sondern ich dekodiere eine komplette Folge an einer bestimmten Länge an Symbolen. Eine Länge eines solchen Symbols kann sein, zum Beispiel ein komplettes Bild, das ich übertrage. Ja, also man sieht 10.000, 80.000 Symbole, die da drinnen stecken. Ja. Sie können sich vorstellen, Sie haben schon Beispiele gerechnet, jetzt da hier mit dem Viterbi-Decoder. Ich werde noch genauer darauf eingehen. Das ist noch nicht die Antwort auf die Anfrage, mit Viterbi-Decoder hier zu erklären. Ja. Nur, ich möchte das Gesamtkonzept zuerst präsentieren. Ja. Es steigt unheimlich schnell die Komplexität. Ja. Das heißt, die Möglichkeit hier auszuweichen, welche jetzt die aus einer großen Anzahl an Möglichkeiten, an Folgen, ja, durch die vielen Symbole, ist die Vielfalt sehr groß. Ja. Nimmt aber trotzdem, Gott sei Dank, nur logarithmisch zu hier, damit kann man es einigermaßen handhaben. Ja. Aber es ist trotzdem ein sehr komplexes Verfahren, aber ein sehr beliebtes, weil es ein sehr leistungsfähiges Verfahren ist. Weil es ist rechenintensiv. Bei der Erfindung des Videography Decoders hat man gesagt, das ist zu komplex, ist schön, gut, aber man wird es nie realisieren können. Hochintegration, heute ist die Leute drin, in jedem Handy. Sie haben es alle mit, klar, ist alle, oh, da nicht, mein Handy nicht eingestimmt. Das fühlt sich nur so an wie mein Handy. Das vibriert nicht, Gott sei Dank. Ne? So, das heißt, im Handy ist es überall drinnen. Ja? Also, mit der Videocall irgendwas zu sagen, das wird kein Geschäft oder das ist nicht machbar, ist immer eine temporäre Aussage. Ja? Über der Zeit betrachtet kann das dann natürlich durchaus, wenn die Technologie voranschreitet, praktikabel werden und wirtschaftlich werden. Ja? Das ist die Kanalkodierung. So, der nächste ist Line Coding und Impulsform. Ja, das heißt, jetzt wird es immer ingenieursmäßig. Ja, bis jetzt haben wir immer mit Symbolen und solchen abstrakten Dingen zu tun gehabt. Jetzt müssen wir die Symbole mit Leben erfüllen. Das heißt, wir müssen ja eine Lebensdauerfunktion innerhalb eines Symboles geben. Wir müssen Kurvenformen vergeben, Repräsentanten vergeben, was dieses Symbol als Kurvenform darstellen soll. Einfachste ist No Return to Zero, rechteckige Kurvenform. Oder Return to Zero. Alle Spielarten, die es da gibt, davon hier bei Line Coding. Ja, ob ich eine spektrale Null haben möchte bei der Frequenz 0, wo ich das ein bisschen verschieben möchte, ob ich einen Träger, eine spektrale Komponente bei der Trägerfrequenz haben möchte und. Ja, das werde ich auch noch einmal später ein bisschen genauer eingehen. Jetzt die spektrale Formung richtet sozusagen die Kurvenform des Signals her, damit es an das Medium angepasst wird, in einen Bereich übertragen wird, wo die Nachteile dieses Mediums, was ich starke Dämpfung, ebenfalls Amplituden oder Störungen und so weiter, hier moderat bleibt. Ja? Das heißt, spektrale, oder einfach, ich fordere nur, dass es sehr kompakt sein muss, ja? Spektrale Formung. Ja? Es spielt sich immer, ist eine Aussage im Frequenzbereich, spektrale Formung, wo sich immer im Frequenzbereich alles sehen kann. Ja, nächstes ist Modulation. Modulation ist etwas, wenn ich mit diesem Spektrum nicht zufrieden bin, und zwar in der Lage, wo ich es habe, dann, ja? Und zwar in der Basisbandlage, also immer zentriert irgendwie um die Frequenz 0 herum, oder Gleichanteil herum. Ja? Und ich möchte es in eine höhere Frequenzlage bringen. Welche Gründe kann es dafür geben? Warum kann man das nicht passen, so wie es jetzt da ist an dieser Stelle, hier vor dem Modulator?
Drahtlos übertragen will, über kurze Antennen drahtlos übertragen.
Genau, bei Funk zum Beispiel. Ja, Funk ist es notwendig hier, aus physikalischen Gegebenheiten hier elektromagnetische Wellen von so komischen Eisengebilde hier auszusenden und da bedarf es einer höheren Frequenz, weil diese Gebilde, die Gestalt hier, wirklich die Geometrie, die mechanischen Abmessungen hier mit der Wellenlänge, mit der Frequenz zu tun haben. Das heißt, hohe Frequenz, kleine Antennen. Ja? Sie werden sich vielleicht erinnern können an Ihre ersten Handys oder so, da ist so kleine Zapferl immer rausgestanden. Ne? War immer unheimlich angenehm, wenn man es eingesteckt hat und so. Wenn man es gerade so schnell rausziehen hat, ist es immer irgendwo hängen geblieben und so. Und ist es unangenehm. Ne? Das heißt, es ist so schön kompakt, das Handy, steht so ein Zapferl drauf, das war die Antenne. Ja? Mittlerweile haben wir die Antennen so gebaut, dass sie in das Gehäuse integriert werden und noch effizienter sind wie die anderen. Das heißt, die Antennenentwicklung hat sehr wesentlich auch dazu beigetragen, hier für die Verbreiterung unserer Handy. Die Akkutechnik und die Antennen. Ja. Und dann erst kommt das Gesamtsystem, ja, mit Bandbreite, Signale, Informationsrate und so weiter. Ganz wesentliche Dinge waren natürlich die Weiterentwicklung von Antennen und Akkus. Ja. Das heißt, wenn ich alle 5 Minuten zu einer Steckdose gehen muss, dann werde ich irgendwann einmal verdrossen sein und das nicht nehmen. Ja. So, ich möchte an dieser Stelle jetzt die Vorlesung einmal für meinen Teil beenden und Ihnen meinen Kollegen, Herrn Professor Leb, vorstellen, der etwas an Sie richten möchte und Ihnen ein Angebot machen möchte.
Okay. Meine Damen und meine Herren, nur 3 Minuten. Im September, Ende September, findet in Wien eine große internationale Konferenz statt auf dem Gebiet der optischen Nachrichtentechnik. ECOC 2009 wird sie heißen, im Austria Center, also im UNO, in der Nähe der UNO City. Und zu diesem Anlass brauchen wir noch studentische Hilfe. Hilfe in dem Sinn, dass dann in den 6 parallelen Sitzungen und Vortragsräumen eine Betreuung erforderlich ist, eine technische Betreuung, was die Beamer betrifft, die Mikrofone, Lautsprecher und so weiter, Laptop, der dort installiert ist. Und diese Konferenz wird veranstaltet, gemeinsam organisiert, gemeinsam vom österreichischen Verband für Elektrotechnik mit dem entsprechenden deutschen Verein, dem VDE. Und ich, falls Sie Interesse haben, hier 6 Tage lang sich Zeit haben und sich das zutrauen, 6 Tage lang hier mitzuhelfen, natürlich gegen Entgelt, dann lade ich Sie ein, hier Informationsblätter mitzunehmen. Da steht drauf im Detail, worum es geht, wann es stattfindet, an wen Sie sich mit Ihrer Bewerbung wenden sollen. Und ich habe dann auch noch ein paar von den sogenannten Call for Papers mitgebracht, wo auch ein bisschen Informationen über die Konferenz ganz allgemein enthalten sind. Also, wenn Sie Interesse haben, das ist zwischen dem 19. und 24. September, dann bedienen sich hier dieser beiden Informationsbroschüren. Dankeschön.